Herr Jesus, wir wollen auf dein Wort hören. Es fällt mir oft so schwer über den Gedanken dieser Zeit. Aber ich möchte dich bitten, dass du Thomas die richtigen Worte in den Mund legst, dass auf seinem Herzen das herauskommt und wir rechte Hörer sind. Lass dein Wort wahr werden, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich mit euch zusammen, diesen Gottesdienst erleben zu dürfen, zu durchleben. Und Gott ist einfach gut und der möge euch richtig segnen und ihr seid gesegnet. Ihr seid wundervoll erkauft von Gott. Und wenn ich zurzeit manchmal so in meinem Handy Nachrichten bekomme, so eine Push-Nachrichten in der, ich glaube, Timeleiste oder so was heißt es, dann bekomme ich Nachrichten von berühmten Persönlichkeiten, die einstmals ganz reich waren und jetzt in richtig schlechten Umständen leben. Boris Becker zum Beispiel war sehr vermögend, jetzt sitzt er im Gefängnis. Oder Johnny Depp hat 650 Millionen Dollar an Gage verdient, jetzt hat er ungefähr 100 Millionen Dollar Schulden, also eine Dreiviertelmilliarde versenkt. Das ist schon krass, aber es gibt noch viele andere, wie sich Marilyn Monroe, Elvis Presley und wie sie alle heißen. Und wenn es denen schon so geht, da gibt es bestimmt noch ganz viele andere. Und man denkt immer, wenn man so reich oder berühmt ist, dann muss man noch glücklich und zufrieden sein. Aber ganz oft ist es das Gegenteil der Fall. Da herrscht Angst und Wut, Eifersucht. Und dadurch kommt Alkohol, Drogensucht und Zerstörung ins Leben. Und irgendwie tut mir das leid, weil so eine Sehnsucht in den Leben der Menschen ist, wahrscheinlich auch in unserem Leben, nach Sicherheit, nach Bedeutung, dass oder eine Angst ist vor Armut oder Bedeutungslosigkeit. Und ich möchte heute Morgen so eine Bibelstelle nehmen, wo Jesus über einen Menschen spricht, der auch extrem reich war und durch eine dumme Entscheidung alles verloren hat. Und dieses Gleichnis ist ein Gleichnis, das steht im Lukas 12, Vers 16. Wir kennen diese Geschichte alle, aber hört trotzdem mit so einem offenen Herzen zu. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? Und dann sagt Jesus weiter: So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Und ich möchte heute mit dieser Predigt versuchen, drei Fragen zu behandeln. Und die erste Frage lautet: Warum ist der Bauer dumm? Die zweite: Wie verhalten wir uns schlau? Und die dritte: Was bedeutet es, reich vor Gott zu sein? Und ich bete einfach nochmal, dass der Herr Gnade gibt, dass meine Worte wirklich so durch den Heiligen Geist was zum Klingen bringen. Vater, ich bitte dich, dass du dieses Wunder vollbringst, dass du zu unserem Herzen redest und dass deine Weisheit in unser Herz fällt. Amen. Wenn wir so in diesen Zeiten leben, dann müssen wir mal uns so selbst reflektieren, wie geht's uns, wenn, wie wir gerade gehört haben, oder wir wissen es ja alle, 1000 Kilometer entfernt, so ein Krieg im Osten wütet. Wie geht's uns mit dieser Inflation, wenn das Benzin plötzlich 2,28 Euro in der Spitze kostet? Wenn es kein Mehl mehr gibt, jetzt gibt es ja wieder welches. Wie sind so unsere innerlichen Gefühle? Haben wir noch Glauben? Haben wir Liebe? Haben wir Hoffnung? Weil das sind die Kardinaltugenden eines christlichen Lebens. Was macht dieser Krieg, was macht die Inflation mit dir? Wirst du zum Prepper? Das ist so jemand, der in seinem Keller ganz viele Dinge hortet? Wirst du zum Goldsammler oder zum Bitcoin-Investor? Das sind alle Dinge, mit denen ich mich auch beschäftige. Und diese ganze Predigt, die ist jetzt nicht so, dass ich die Weisheit habe. All dies sage ich mir selbst. Und vielleicht sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, ist aus weltlicher Perspektive gar nicht mal falsch oder verkehrt, vielleicht sogar klug, aber wenn es nur aus Angst und Sorge geschieht, wenn das unsere Motivation ist, dann mangelt es uns an Glauben. Und unser Besitz und unser Verhalten bezüglich unseres Besitzes ist so ein untrüglicher Realitätscheck. Wir können nämlich immer ganz einfach sagen, ja, ich habe Glauben, ich bin so ein gläubiger Mensch, aber wenn es um unser Geben geht, um unser Verhältnis zum Besitz, dann wird's konkret, weil Geld ist zum Beispiel quantifizierbar. Unser Geben, das zeugt von unserer Hoffnung, dann ist es nicht mehr nur so eine Gefühlslage, sondern es ist sowas ganz Anfassbares, Plastisches. Wir reden nicht mehr nur darüber, wir tun es. Und ich rede oftmals in einer WWW-Gruppe oder zu unserem kleinen Sohn, dass Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist eine Tat. Liebe ist etwas, was man anderen Menschen praktisch tut. Und der ganze Bereich unserer christlichen Pflichten, die besteht darin, Gott, unseren Brüdern und Schwestern und der Welt zu dienen. Und wenn wir so eine mangelnde Gebebereitschaft haben, dann ist es nicht vielleicht so ein bisschen geizig zu sein, sondern es ist ein Mangel an Glaube, ein Mangel an Liebe und ein Mangel an Hoffnung. Aber ich möchte heute nicht darüber predigen, dass wir die großen Zehntengeber oder Geldgeber sind, sondern es geht um viel, viel mehr. Das ist unsere Einstellung, das ist so unser Herz, wie unser Herz unserem Besitz gegenüber eingestellt ist, weil das ist so ein Teil, so ein großes Teil unseres persönlichen Christenlebens. Und wenn Martin letzte Woche über diese partnerschaftliche Beziehung in seiner Predigt gesprochen hat, dann müssen wir uns fragen, haben wir mit Gott so eine partnerschaftliche Beziehung oder wollen wir versuchen, unser Leben so selbst durchzubringen? Und Jesus spricht hier im Kapitel 12 im Lukas über Habgier. Das beginnt damit, dass ein Mensch ihn fragt, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Und dann antwortet Jesus so krass und sagt, ich bin nicht euer Richter und auch nicht euer Erbteiler. Und dann sagt er, wir sollen nicht habgierig sein. Und Im griechischen Originaltext kommt ein Satz, den ich ganz besonders finde. Und zwar sagt er, du existierst nicht in deinem Besitz. Und es gilt, ob du viel hast oder wenig. Du existierst nicht in deinem Besitz. Und das war der Fehler, der Denkfehler des Bauern. Und Jesus ist gekommen, uns zu zeigen, worin unser Leben wirklich besteht. Und es gibt so ganz viele Predigten, bei uns nicht so viele, die alle nicht verkehrt sind, wo gesagt wird, ja, gib und dir wird wiedergegeben. Gib den Zehnten und du wirst reich. Das ist alles richtig. Es gibt sogar weltliche Ratgeber, die sagen, ja, du sollst 10% spenden und dann wird das nur so erwachsen, dein Reichtum. Aber wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, damit er unser Leben verbessert, sondern Jesus will unser Leben sein. Jesus ist nicht gekommen, unser Leben zu verbessern, sondern Jesus will mein Leben sein. Und manchmal, da benutzen wir Jesus, um die Umstände unseres Lebens zu verbessern. Aber darum geht's gar nicht. Das geht gar nicht. Das kann dir vielleicht ein paar Tage helfen, ein paar Wochen, vielleicht bis zu deinem Lebensende. Aber es geht um deine und um meine Ewigkeit. Der Bauer, der hat sein Leben auf Reichtum gebaut, auf Sicherheit, vielleicht auf Ruhm und Macht. Und vielleicht bauen wir unser Leben nur darauf, so einigermaßen durchzukommen, so einfach zu überleben. Aber das war eine falsche Entscheidung des Bauern. Der Bauer wurde von Gott dumm genannt. Und nah in der Bibel ist jemand, der nicht nachdenkt, der nicht klar denkt, der keinen Bezug zur Realität hat. Und im biblischen Kontext bedeutet, dass er teilweise so einen Hass auf die göttliche Sichtweise hat. Dass er so tut, als wäre nur die sichtbare Welt existent und es gäbe keine geistliche. Wenn man sagt, okay, es gibt nur diese physische, anfassbare Welt, dann ist es dumm, wenn man nichts spart. Aber wenn man weiß, dass es noch eine unsichtbare Welt gibt, dann ist es dumm, alles zu sparen. Weil Gott zu dem Narren sagte, du heute Nacht wirst du sterben. Wem willst du das alles weitergeben? Wer soll's bekommen? Geld oder Besitz, das kann man nicht mitnehmen. Wir kennen den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und alles, was wir irgendwie investieren, wird irgendwann mal vergehen. Spätestens, wenn wir eine neue Erde bekommen und einen neuen Himmel. Aber es gibt Sachen, gibt Dinge, die hören niemals auf. Im Jesaja steht, Gras verdorrt, Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt ewiglich. Das Wort Gottes hört nicht auf und Menschen hören nicht auf. Im Lukas 16, da gibt es diese Geschichte von dem ungerechten Verwalter, der irgendwann zur Vernunft kommt und sich mit seiner Großzügigkeit Freunde macht, da sagt Jesus ganz am Ende, darum macht euch mit eurem Geld Freunde im Himmel, damit ihr in die himmlischen Wohnungen aufgenommen werdet. Menschen, die bleiben ewig. Wenn du in Menschen investierst, investierst du in was, was Bestand hat. Und die Frage ist, wie könnte man das jetzt zum Beispiel ganz praktisch tun? Wir hatten ja gestern diesen GOD, diesen Evangelisationstag, wo wir mit Menschen das Evangelium teilen sollen. Und da könnte man zum Beispiel Geld nehmen, Kuchen backen und mit deinem Nachbarn drüber sprechen. Oder du kannst deinen Nachbarn zum Kaffee einladen. Irgendwie was Praktisches tun, wo du Menschen helfen kannst, ihnen von der Ewigkeit zu berichten. Und es gibt so einen großen Unterschied zwischen der weltlichen Sichtweise und der biblischen Sichtweise. Die Welt sagt, lege dir Vorräte an, spare, und die Bibel lehrt, macht eure Scheunen leer. Die sagt es auf verschiedene Art und Weisen. Die sagt es, wer sich selbst finden will, muss sich verlieren. Die sagt es, der Weg zu wahrer Ehre kommt über Demut. Der Weg zu wahrer Freude kommt über Buße. Der Weg zu wahrem Reichtum kommt, indem man seine Scheunen leert. Der Weg zu wahrer Macht kommt, um zu dienen. Die Welt sagt, das ist lächerlich, das ist wie so ein Krieg der Vernunft. Aber Jesus sagt, zu jedem, der sich selbst Dinge anhäuft, das ist so ein Weg zur eigenen Stärke. Aber es ist gleichzeitig ein Weg zur Armut vor Gott. Und im Umkehrschluss bedeutet es, reich zu sein vor Gott heißt, dass man seine Scheune leert. Gib weg, gib dich weg, gib von dir weg. Und die Welt antwortet, du bist nah, aber wisst ihr, wer für uns der größte nah geworden ist? Das ist Jesus Christus am Kreuz. Paulus sagt im 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Und Jesus hat für uns, als er ans Kreuz ging, durch sein Verlieren gewonnen. Und er ist der Beweis für uns dafür, dass es funktioniert. Im 2. Korinther 8,9 steht, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wisst ihr, jede Religion sagt, häuft gute Taten an, damit kommst du in den Himmel. Und das Christentum sagt, wenn du zu Gott gehst, dann musst du sagen, ich bin leer, ich habe nichts, womit ich meine Errettung verdienen kann. Ich bin schwach, ich verdiene nichts und Gott sagt zu dir, komm zu mir. Jesus sagt, werde reich vor Gott. Und was bedeutet das? Das bedeutet, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Jesus hat seine Ansprüche aufgegeben. Und wenn wir Christen werden, wenn wir Nachfolger Jesu werden, wenn wir leer zu Gott kommen, dann werden wir von Gott gefüllt. Und unser Status, der ändert sich. Wir haben Zugang zu Gott. Wir werden als heilig und untadelig betrachtet. Wir bekommen ein Leben. Jesus ist unser Leben, genauso wie wir das vorhin gesungen haben. Und wisst ihr, es geht wirklich nicht darum, dass wir besonders viel Geld spenden, denn Jesus sagt im Lukas 11 sogar, wehe euch, ihr Pharisäer, weil ihr den Zehnten gebt. Ihr gebt von allen den Zehnten, aber ihr vernachlässigt die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit. Er sagt, wehe euch, ihr Pharisäer, denn ihr haltet den äußeren Teil des Bechers rein, aber nicht den inneren. Und das bedeutet, wenn wir nicht so eine innere Leidenschaft haben, wenn das Innere unseres Bechers nicht verändert ist, nicht so revolutioniert wurde, dann sind wir nicht emotional so wohlhabend, dass wir unsere Scheunen leeren können. Und wir geben nicht so, wie Gott es wirklich will. Und nichtsdestotrotz, wie machen wir das denn, wenn wir so ein, an so einen Punkt kommen, wo wir merken, ja, ich kann es nicht. Ich bin dazu gar nicht in der Lage, oder wir merken es nur in uns so ein bisschen, dass wir so einen Vorbehalt haben. Und ich glaube, dass da der Heilige Geist uns hilft, dass wir einfach ehrlich sind vor Gott, dass wir sagen, Herr, ich habe damit ein echtes Problem, hilf mir, verändere mein Herz, verändere mich, dass wir uns vom Heiligen Geist, von Gott helfen lassen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Der Bauer ist dumm, weil er nur spart und weil er nur so eine weltliche Perspektive und Sichtweise hat. Wir werden schlau, wenn wir die geistliche Perspektive einnehmen und sehen und wenn wir in das Reich Gottes und in Menschen investieren. Und reich werden wir, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erretter annehmen. Und ganz wichtig zum Schluss, das Wichtigste ist eigentlich, wenn du das noch nicht getan hast, wenn du Jesus noch nicht als deinen persönlichen Erretter angenommen hast, dann ist heute der perfekte Tag, dies zu tun, weil wie in diesem Gleichnis wissen wir nicht, ob heute Nacht unsere Seele von uns gefordert wird. Ich bete nochmal. Jesus, ich bitte dich, dass du dieses Wort so in uns wirken lässt, dass wir wissen, dass wir reich sind in dir und dass wir nicht so unseren Kampf kämpfen müssen, weil du das für uns tust. Und lass uns dieses Bewusstsein vom Kopf ins Herz fallen, dass wir, die wir vieles wissen, aber nicht so richtig darin leben. Hilf mir dabei ganz persönlich auch, Herr. Herr, ich danke dir, dass ein Leben mit dir gut ist. Und ich segne meine Brüder und Schwestern. Amen.